Viele von euch kennen die Geschichte vom Jona. Das Erste, was uns einfällt in der Geschichte, ist oft was? Der Fisch. Genau. Die Geschichte ist sehr bekannt, weil sie einfach echt auch sehr bildhaft ist. Sehr gut zum sich merken. Der Jona wird verschluckt von einem Fisch und überlebt. Und die meisten von uns, die Geschichte gut kennen, denken schnell einmal an den Fisch. Aber wir alle hegen auch irgendwo in uns drinnen den Verdacht, dass es in der Geschichte nicht hauptsächlich um einen Fisch geht, oder? Sondern eigentlich um etwas anderes. Den Verdacht haben wir. Und wir betrachten heute Morgen das Buch Jona, um zu sehen, worum es im Buch Jona eigentlich geht. Und dass das Buch mehr mit uns selbst, mit mir, mit dir zu tun hat, als mit einem großen Fisch. Und so beginnt das Buch in Kapitel 1, wie wir gehört haben, in Vers 1 folgendermaßen. Es heißt, und das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn Amittais, folgendermaßen, mache dich auf, geh nach Ninive, in die große Stadt und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. Die Stadt Ninive war die Hauptstadt des Assyrischen Reiches damals und war bekannt für ihre Brutalität und Gottlosigkeit. Und Gott will den Menschen in dieser Stadt, er will die Menschen konfrontieren und schickt seinen Propheten Jona dorthin. Und Jona flieht. Und zwar per Schiff Richtung Tarsis. Und Tarsis liegt genau in der entgegengesetzten Richtung von Ninive. Genau die andere Richtung. Und außerdem heißt es von Tarsis in Jesaja 66, Vers 19, dass dort die Herrlichkeit Gottes noch nie gesehen wurde. Mit anderen Worten, Jona will, wie es heißt, weg vom Angesicht des Herrn. Und weg von seinem Auftrag, so weit wie nur irgend möglich. Jetzt, wenn man dem Propheten Nahum Glauben schenken mag, und das tun wir, dann ist Ninive auch nicht wirklich eines Besuches wert. Der Nahum spricht von einer blutbefleckten und mit Leichen gepflasterten Stadt. Und wir hätten wahrscheinlich auch unsere Vorbehalte, dort auch nicht zum Gehen, oder? Wenn wir das von Ninive hören. Offiziell wissen wir nicht, warum Jona nicht gehen will. Das Buch Jona sagt uns das nicht hier im ersten Kapitel. Es wird kein Grund hier genannt. Es heißt nur, dass Jona sich in die andere Richtung aus dem Staub machte. Und Gott interveniert. Und er schickt einen Sturm über das Schiff, in dem Jona fliehen will. Und in Vers 5 lesen wir, da fürchteten sich die Schiffsleute und schrien jeder zu seinem Gott. Jeder hat zu seinem Gott betet aus Angst. Nur der Jona nicht. Jona betete nicht, sondern der verkroch sich und war in den untersten Schiffsraum hinabgestiegen, hatte sich niedergelegt und war fest eingeschlafen. Mitten im Sturm. Und der Schiffskapitän merkt das. Und er geht hinunter und fragt, was ist mit dir, dass du so schlafst? Gute Frage, oder? Was ist mit jemandem, der im Angesicht des Todes sich nicht Bertha droht, so wie die anderen, sondern sich im hintersten Winkel verkrücht. Ich würde sagen, das ist jemand mit einem schlechten Gewissen, wo das so macht. Und sie werfen das los und merken, Jona ist das Problem. Und Jona gibt es selber zu, dass er das Problem ist. Und dass sein Gott verantwortlich ist für diesen Sturm. Und sie werfen Jona über Bord und beten zu Gott, dass er ihnen gnädig sein möge. Und das Meer wird tatsächlich still. Und die Männer preisen nicht mehr ihre Götter, sondern den einen wahren Gott, Jonas. Man könnte jetzt also sagen, im Buch Jona geht es um einen gerechten Gott, der seinen ungehorsamen Propheten bestraft und sich so vor allen verherrlicht. Aber es geht noch weiter in Kapitel 2. Jona müsste jetzt nämlich eigentlich ertrinken in den Tiefen des Meeres. Aber der Herr sendet einen Fisch, der Jona verschlingt, nicht um Jona den Rest zu geben, sondern um ihn vor den Untiefen zu erretten. Im Bauch eines Schiffes hatte Jona sich verkrochen vor Gott, und im Bauch eines Fisches würde Gott ihn nun retten. Und dort im Bauch des Fisches, dort erst beginnt Jona zu beten. Und Kapitel 2 ist im Wesentlichen sein Gebet aus dem Bauch des Fisches heraus, als Dank für seine Errettung, dass er nicht im Meer unterging, sondern dass der Fisch kam und ihn verschluckte. Schau Vers 3 an in Kapitel 2. Und Jona betete aus dem Bauch des Fisches zum Herrn, seinem Gott, und sprach: Aus meiner Drangsal rief ich zu dem Herrn, und er erhörte mich. Aus dem Schoß des Totenreichs schrie ich, und du hörtest meine Stimme. Denn du hattest mich in die Tiefe geschleudert, mitten ins Meer, dass mich die Strömung umspülte, all deine Wogen und Wellen gingen über mich. Und ich sprach: Ich bin vor deinen Augen verstoßen. Vers 6, die Wasser umringten mich bis an die Seele, die Tiefe umgab mich, Meergras umschlang mein Haupt. Zu den Gründen der Berge sank ich hinunter, die Erde war auf ewig hinter mir verriegelt. Da hast du, Herr mein Gott, mein Leben aus dem Grab herausgeführt. Als meine Seele in mir verschmachtete, gedachte ich an den Herrn, und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die Verehrer nichtiger Götzen verlassen ihre Gnade. Ich aber will dir mit lauter Stimme Lob opfern. Und was ich gelobt habe, das will ich bezahlen. Die Rettung kommt von dem Herrn. Du musst tief gesunken sein, um so etwas aus dem Bauch eines Fisches sagen zu können. Im Bauch eines Schiffes hatte Jona sich verkrochen, im Bauch eines Fisches hatte Gott ihn gerettet. Und Jona preist Gott für seine Rettung. Und dann lesen wir: Der Herr gebot dem Fisch und spie Jona ans Land. Man könnte jetzt also sagen, im Buch Jona geht es um einen gerechten Gott, der seinen ungehorsamen Propheten bestraft und sich nicht nur verherrlicht vor den Leuten, mit denen Jona gereist war, sondern sich auch als barmherzig erweist Jona gegenüber und ihn rettet. Aber es geht noch weiter in Kapitel 3. Und irgendwie scheint hier alles von vorne wieder loszugehen. In Kapitel 3, Vers 1 lesen wir: Das Wort des Herrn ging zum zweiten Mal an Jona folgendermaßen: Mache dich auf, geh nach Ninive, in die große Stadt, und verkündige ihnen die Botschaft, die ich dir sagen werde. Gott sagt: Okay, probieren wir es noch einmal mit Jona. Gott hat immer noch einen Plan mit der blutbefleckten und mit Leichen gepflasterten Stadt Ninive. Und diesmal folgt Jona Gottes Anweisungen, motiviert zum Gehorsam, wohl durch die große Errettung, die er selber erlebt hat. Und er geht in diese riesige Stadt. 3 Tagesreisen sind nötig, um sie zu durchqueren, und dort verkündigt Jona Gottes Wort. Und dann passiert das völlig Undenkbare. Ninive, die große, blutbefleckte und mit Leichen gepflasterte Stadt, kehrt um. 3, Vers 5. Und die Leute von Ninive glaubten Gott und sie riefen ein Fasten aus und legten Sacktuch an, vom Größten bis zum Kleinsten unter ihnen. Und das Wort gelangte bis zum König von Ninive. Und er stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in die Asche. Und er ließ ausrufen und sagen in Ninive auf Befehl des Königs und seiner Großen: Mensch und Vieh, Rinder und Schafe sollen nichts genießen. Sie sollen weder weiden noch Wasser trinken, sondern Menschen und Vieh sollen sich in Sacktuch hüllen, mit aller Kraft zu Gott rufen und umkehren. Jeder von seinem bösen Weg und von dem Unrecht, das an seinen Händen klebt. Wer weiß, Gott könnte anderen Sinnes werden, es sich gereuen lassen und ablassen von seinem grimmigen Zorn, so dass wir nicht untergehen. Und Gott sah ihre Taten, dass sie umkehrten von ihren bösen Wegen, und ihn reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte, und er tat es nicht. Und Gott erbarmte sich über Ninive, so wie er sich auch über Jona erbarmt hat. Und so wurde die große Stadt Ninive gerettet und konnte mit Jona einstimmen: Die Rettung kommt von dem Herrn. Man könnte jetzt also sagen, im Buch Jona geht es um einen gerechten Gott, der sich nicht nur über seinen ungehorsamen Propheten erbarmt, sondern er erbarmt sich auch über die gottlose Stadt Ninive. Man könnte jetzt also sagen, im Buch Jona geht es um Gottes unermessliche Barmherzigkeit. Und das ist eine ziemlich gute Zusammenfassung des Buches, oder? Das würde ich sagen. Aber es geht noch weiter in Kapitel 4. Und in Kapitel 4, da geht es jetzt um dich und um mich. Jona sieht, wie Ninive umkehrt. Und er sieht, wie Gott sich über diese gottlose Stadt erbarmt. Und Jona wird so zornig auf Gott. Jona wird so zornig auf Gott. Schau mal Kapitel 4, Vers 1. Das aber missfiel Jona sehr und er wurde zornig. Jona hasste es, dass Gott sich über die Menschen Ninives erbarmte. Er hat es gehasst. Und schon was er sagt in Vers 2. Darum, jetzt wissen wir den Grund, darum wollte er nicht nach Ninive gehen. Jona betete zum Herrn und sprach: Ach Herr, ist's nicht das, was ich mir sagte, als ich noch in meinem Land war, dem ich auch durch die Flucht nach Tarsis zuvorkommen wollte? Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und von großer Gnade, und das Unheil dich reut. Und ich hasse es, dass du Ninive barmherzig bist. Mit anderen Worten, Jona ging nach Tarsis, weil er nicht wollte, dass Gott sich über Ninive erbarmt. Und wir merken, dass Jona zwei Gesichter hat. Oder? Als Jona selbst Gottes Barmherzigkeit erfahren hat, im Bauch des Fisches, da lobte er Gott und er dankte Gott für seine Barmherzigkeit. Aber als Gott den Menschen Ninives Barmherzigkeit erwies, da hasste Jona Gottes Barmherzigkeit. Wenn es nach Jona ging, gäbe es für Ninive nur eines: das Gericht. Und er ist so zornig, der Jona. Er ist so zornig, dass er sagt: am liebsten täte ich sterben. So zornig bin ich. Schau mal Vers 3. Herr, nimm meine Seele von mir. Es ist besser, dass ich tot bin, als leb. So zornig. Und er setzt sich östlich der Stadt nieder. Und er hockt sich ane und wartet auf ihren Untergang. Weil er Gottes Barmherzigkeit einfach nicht vorher will. Er hockt sich ane und wartet auf deren Untergang. Weil er die Barmherzigkeit Gottes nicht vorher will. Und schauen wir mal, was Gott macht. Gott ist dem Jona nochmal barmherzig. Obwohl sich der eine hockt und so Bock hat. Wieder zeigt Gott ihm seine Barmherzigkeit. Er lässt eine Staude wachsen, eine Rizinusstaude, die Jona Schatten spendet. Und wieder freut sich der Jona über Gottes Barmherzigkeit. Wo so mein selber Gott? Und dann lässt Gott die Staude verwelken. Durch diesen gemeinen, fiesen Wurm. Und wieder wird Jona zornig. Und wieder würde er am liebsten sterben. Und jetzt konfrontiert Gott nur mal die Leute aus Ninive. Jetzt konfrontiert Gott den Jona. Diesmal konfrontiert Gott Jona. Und so endet das Buch. Mit Kapitel 4, Vers 10 und folgende. Du, Jona, sagt Gott zu ihm. Du, Jona, hast Mitleid mit der Rizinusstaude, um die du dich doch nicht bemüht hast, die du nicht großgezogen hast, die in einer Nacht entstanden ist und in einer Nacht zugrunde gegangen ist. Und ich sollte nicht Mitleid haben mit der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die ihre rechte Hand nicht von der linken unterscheiden können? Soll ich nicht Mitleid hier mit 120.000 Menschen, die so in ihrer Bosheit und Gottlosigkeit verstrickt sind, dass sie links und rechts nicht unterscheiden können? Und du jammerst wegen einer blöden Rizinusstaude. Ist es wirklich möglich, dass wir Christen Sonntag für Sonntag Gott preisen für seine Barmherzigkeit, die er uns erwiesen hat? Mit deiner Lieder, mit deiner Gebete. Ist es wirklich möglich, dass wir Christen Sonntag für Sonntag Gott preisen für seine Barmherzigkeit, aber wenn es um andere geht, wir uns nichts anderes wünschen als das Gericht? Ist das möglich? Ist es möglich, dass wir anderen nur Gottes Gericht wünschen, solchen, die im großen Stil Unrecht tun, die ihre rechte Hand von der linken nicht unterscheiden können, vor lauter Bosheit, solchen, deren Wege blutbefleckt und mit Leichen gepflastert sind? Ist es möglich, dass wir uns wie Jona anhocken und uns auf das Gericht freuen? Obwohl ich weiß ja, dass du ein gnädiger Gott bist und barmherzig bist, langmütig und von großer Gnade und das Unheil dich reut, so wie es bei mir war, bei mir selber. Ist es wirklich möglich, dass ich Gott von ganzem Herzen Lob singe über meine Errettung? Und mir gleichzeitig der Untergang von anderen Leuten völlig egal ist. Ist das möglich? Für solchen, die am Rande der Gesellschaft stand, oder deren Gegenwart mich in unserem Land beunruhigt, kann es sein, dass wir dir wurscht sind? Deren schiere Präsenz meine Bequemlichkeit oder mein Wohlbefinden da im Ländle gefährden könnte. Ist es möglich, dass wir die Leute einfach wurscht sind? Ist es wirklich möglich, dass wir Christen Tag für Tag Gottes Vergebung, Gottes Barmherzigkeit in Anspruch nehmen für uns selber, aber sie anderer vorenthalten? Durch unsere Vergebungslosigkeit. Solche, die mir wehtun vielleicht. Solche, die meiner Familie wehtun. Solche, die meiner Gemeinde wehtun. die Gemeinde Agrippa und oder verlauchend? Ist es wirklich möglich, dass uns Gottes Barmherzigkeit gefällt, so langsam wie selber Gott? Und sie uns aber egal wird oder sogar zum Anstoß, wenn es um diejenige Gott, mit denen mir es schwer tut. Ist es wirklich möglich, dass ich mehr Mitleid mit meinem Rentenfonds habe, unter dessen Schatten ich mich ruhen sehe, als wie meine Nachbarn, die ungebremst in den Untergang rennen, weil sie Jesus nicht kennen? Ist es möglich? Man könnte sagen, die Botschaft im Buch Jona ist dir. Stefan oder du, erinnere dich daran, wie ich dich aus den Tiefen heraus erhört habe und dich errettet habe. Ich war dir gnädig. Ich habe dir meine Barmherzigkeit erwiesen, trotz deiner Schuld. Ich habe meinen Sohn gesandt, um dich aus den Tiefen heraus zu erretten. Ich war dir gnädig, obwohl du das Gericht verdienen würdest. Ich habe dich vor deiner unausweichlichen Verlorenheit, vor deinem Untergang erlöst. Und du wurdest erfüllt mit Preis und Dank für meine Barmherzigkeit und hast mir deine Treue zugesagt. Stefan oder du, sei also nicht wie Jona, sondern sei, oh du, barmherzig, so wie ich dir barmherzig gewesen bin. Und das ist es, was uns in der Welt auszeichnet, uns Christen. Dass Gottes Barmherzigkeit unsere ist. Und dass wir denen, die Gott fremd sind, seine Barmherzigkeit bezeugen. Kann es sein, dass du gewissen Menschen oder Menschengruppen in deinem Umfeld, in unserem Land, Gottes Barmherzigkeit am liebsten verwehren würdest? Kann es sein? Wenn es so ist, musst du Buße tun. Kann es sein, dass der in dir eine Gleichgültigkeit für die Verlorenen hochkommt, groß war, ist? Dass die Errettung von anderen Leuten einfach überhaupt nicht auf deiner Agenda steht? Wenn das so ist, musst du Buße tun und umkehren. Kannst du sehen, dass du so fest mit deiner eigenen Bequemlichkeit beschäftigt bist in deinem Leben, dass dir deine Errettung groß vorkommt, aber eine Sorge für die Verlorenen überhaupt nicht hochkommen kann? Dann musst du umkehren und Buße tun. Und kannst du sehen, dass wir als Gemeinde da in unserem wunderbaren Ländle so damit beschäftigt sind, zum schön und gemütlich hier, ohne daran zu denken, dass da Leute draussen sind, die auf ewig verloren gehen. Und wir uns vielleicht sogar denken, die haben es nicht besser verdient. Dann müssen wir Buße tun. Und kann sie, dass wir innerhalb von der Gemeinde Sünde tolerieren und einander nicht konfrontieren mit Dingen, die zwischen uns stehen? Weil das Ziel für Sünde konfrontiere immer dir ist, dass man Gottes Barmherzigkeit sichtbar werden möchten in der Vergebung, die wir uns gegenseitig zusprechen. Das ist, warum wir Sünde konfrontieren in der Gemeinde. Das ist, warum ich zu meinen Brüdern, zu meiner Schwester angegangen und sage, das hat mich verletzt. Und ich möchte, dass wir miteinander Gottes Barmherzigkeit erleben. Freude an Gott finden. Das ist unser Ziel. Und vielleicht erinnerst du dich jetzt an die Freude, die du hier hast, wo du deine Erlösung das erste Mal wirklich begriffen hast. Wo du wirklich begriffen hast, was es heißt, in den Genuss von Gottes Barmherzigkeit zu kommen. Als er dich erlöst und errettet hat. Und die Freude, die du erlebt hast, in dem, dass Jesus dich zu deinem Kind gemacht hat. Und dein Jubel, der in deinem Herz groß war, ist drüber. Dass Gott ein barmherziger Gott ist. Wir möchten, dass Menschen Freude an Gott finden. In der Barmherzigkeit. Leute in der Gemeinde, Leute außerhalb der Gemeinde. Leute, die uns weh da haben, Leute, die uns fremd sind. Das möchten wir. Und das ist unsere Mission als Gotteskinder. Dass Menschen Freude an Gott finden. Sogar Menschen, deren Wege blutbefleckt und mit Leichen gepflastert sind. Also sind wir nicht wie Jona. Ich möchte, dass man kurz in uns geht und dass jeder sich prüft, ob da Vergebungslosigkeit da ist, ob da ein Mangel an Barmherzigkeit da ist. Und dann bitten wir Gott um Hilfe. Wenn wir das feststellen, fühlen wir uns nicht schlecht, wir verkrühen uns nicht im Bauch des Schiffes wie der Jona und schämen uns, sondern wir gehen zu Gott und bitten ihm um Hilfe, dass er das ändert in uns. Kurz Stille. Herr Jesus, ich danke dir, dass du mein Herz kennst, unser Herz kennst. Ich danke dir, dass du deine Barmherzigkeit so Ausdruck verleihst in dem Buch Jona. Und dass du uns überführst für unsere Hartherzigkeit und unserem Unwille zum Vergeber, obwohl wir so viel Vergebung und Gnade empfangen haben für dir. Und so bitte ich dich, Herr, dass du uns vergibst und reinigst für unsere Erbarmungslosigkeit, für unseren Stolz, für unseren Hass, für unseren Unfrieden. Und ich danke dir, Herr, dass du dem Jona immer wieder deine Barmherzigkeit so gezeigt hast, um ihm die Augen zum Auftun dafür, dass wir allen Grund haben, auch barmherzig zu sein, aus Freude aus. Und so bitte ich dich, Herr, dass wir Freude an dir finden und dass diese Freude überfließt zu deiner Menschen um uns herum. Und Herr, wir brauchen dein Wirken in unserem Herzen. Erbarme du dich über uns. Schenk uns Freude in unserem Herzen über die Erlösung, die wir haben. Und lass die Freude überfließen in diese Welt. Amen. Amen.